Martina Bick. Heute schön, morgen tot. Argument Verlag 2002. Kapitel 1. Pünktlich um 9.17 Uhr erreichte der Interregio aus Flensburg den Hamburger Hauptbahnhof. Inga Blatt stieg direkt an der Rolltreppe aus dem Zug und fuhr hinauf in die Wandelhalle. Dort blieb sie erstmal stehen, obwohl die Leute hinter und neben ihr schubsten und drängelten und sich ärgerlich an ihr vorbeidrückten. Links hinunter ging es zu den S- und U-Bahn-Schächten. Aber Inga wandte sich nicht nach links, sondern überquerte rechts die Gleisbrücke. Durch einen Tunnel gelangte sie wieder über eine Rolltreppe in die Mönckebergstraße, wo der dumpfe Bahnhofslärm abgelöst wurde vom ohrenbetäubenden Presslufthämmern einer staubigen Großbaustelle. Sie flüchtete hinter den ersten besten gläsernen Eingang. Kein Kaufhaus, eine Parfümerie. Inga ging tiefer in das Geschäft hinein, eine glitzernde, duftende Märchenhöhle. Das warme Licht tat ihren Augen gut und in den verspiegelten Wänden sah sie, dass es auch ihrem Teint schmeichelte. Sie blieb stehen und schaute aufmerksam an, was sie sah. Ein ernstes, rundliches Gesicht, wachsame, graublaue Augen mit harten Schatten unter den Lidern, zwei steile Falten zwischen Wange und Nase. Unter dem Kinn begann sich ein Doppelkinn abzuzeichnen. Ihre ungezupften Augenbrauen schienen ihr heute breiter und dunkler zu sein als sonst. Das graumelierte Haar war frisch geschnitten, sie trug es schlicht halblang, praktisch, aber streng. Der neue Schnitt betonte die Rundheit ihres Gesichts. Der Mund, zuletzt, ließ keinen Zweifel an ihrer Geisteshaltung. Er war nur ein schmaler Strich. Inga hob die linke Hand, in der rechten trug sie ihren Lederrucksack, und ließ sie wieder sinken. Sie lächelte. Schon vor Jahren, damals, als sie begann, nicht mehr jung und frisch und offen für alles und jedes auszusehen, hatte sie beschlossen, sich mit ihrem Gesicht anzufreunden. Sie hatte sich dafür entschieden, auf Charakter zu setzen, nicht auf Schönheit. Mit einem kleinen Schwung hängte sie ihren schwarzen Rucksack über die rechte Schulter und schlenderte an den Regalen mit teuren Kosmetika vorbei. Vor einem großen Ständer mit Lippenstiften blieb sie stehen. Dior, Shiseido, Yves Saint Laurent, Namen wie Städte, Urlaubsversprechen, Schönheitsversprechen. Sie ließ ihre Augen über die Probestifte gleiten, die in allen denkbaren Rot-, Rosa- und Brauntönen nebeneinander aufgereiht waren, wie auf einer Farbpalette. Am besten gefiel ihr das dunkle Blutrot. Ein Mund wie eine Rose. Hinter den Lippenstiften begann das Reich der Düfte. Das Licht wurde gedämpfter, die Luft schwer von Moschus und Rosenöl. Niemand stand vor den Regalen mit den sündhaft teuren Fläschchen. Chalimar, las Inga und bewegte dabei stumm die Lippen. Elsas Lieblingsparfum. Inga langte nach dem Probeflakon aus dunklem Glas und sprühte einen Hauch auf einen Teststreifen. Augenblicklich verbreitete sich der bittere, fast widerlich strenge Geruch, der die Schleimhäute reizte, als würde man seine Nase zu tief in einen duftenden Blumenstrauß stecken. Sobald die Flüssigkeit auftrocknete, wurde der Geruch sanfter und fing an, seine köstlichen, vielfältigen Noten zu entfalten. Etwas Mildes, Beruhigendes, wie Kamille oder eine sanfte Creme. Etwas abenteuerlich Asiatisches, schwer verdaulich, aber geheimnisvoll. Dazu ein Hauch Blütenduft, der vor dem inneren Auge Farben auferstehen ließ. Nichts Süßliches, nichts Frisches, eher etwas Dunkles, Verschwiegenes, das perfekt zu Elsa passte, so wie sie sich selbst sah. Chamade, Liu, L'Heur Bleu, Vol de Nuit. Inga griff nach dem letzten Flakon und testete ihn. Wieder der ungenießbare Anfang. Dann das Auffächern von tausenderlei Komponenten, wie nur ein schweres, teures Parfum sie besitzt. Die Konsolidierung der Duftnoten und dann, wie in einer Zeitlupe, das Aufblühen der endgültigen, dauerhaften Bestandteile. Ein wunderbarer, nächtlicher Duft, wie er einem bei einem Abendspaziergang zwischen Sommergärten in die Nase steigt. Zu romantisch für Inga Blatt, viel zu romantisch für das, was sie heute vorhatte. Zu ernst nach allem, was sie dafür hatte tun müssen. Jardin de Bagatelle, las sie als nächstes und griff rasch nach dem Flakon. Was für ein Name! Garten der Kleinigkeiten. Als hätte der Hersteller ihn speziell für sie erfunden. Wenn er hielt, was er versprach, war das genau der Duft, der von nun an zu ihr passen würde. Sie sprühte einen Hauch auf beide Handgelenke und wartete nicht ab, bis die Duftnoten sich entfalteten. Sie angelte einen der weißen, goldverzierten Kartons aus dem Regal und stellte sich vor der Kasse an, wo ein elfenzartes Wesen das Parfum auf Nachfrage in einer Einkaufstüte versenkte, ohne es extra in farbiges Seidenpapier einzuhüllen. Inga legte ihre Kreditkarte auf den Tresen und ließ 139 Mark von ihrem Konto abbuchen. Als sie wieder auf die Straße trat, schnappte sie gierig nach frischer Luft. Hamburg roch immer fischig und klamm und ein bisschen nach Maschinenöl. Flensburg roch anders. Wie einen Seidenschal ließ sie den schweren Parfümduft hinter sich herflattern und eilte, tief den fremden Odem dieser Stadt inhalierend, die Mönckebergstraße hinunter, Richtung Jungfernstieg. Kapitel 2. Der Dekan klopfte mit der flachen Hand auf den Tisch. Die andere hielt er wie einen Schirm vor die Augen. Die Sonne blendete heftig. Dann zogen wieder Wolken auf und verdunkelten den großen Sitzungsraum. Es lohnte sich nicht, die schweren, gummierten Vorhänge zu schließen. Der Tumult legte sich. Die Mitglieder des Fachbereichsrats beruhigten sich nach und nach und stellten ihre Privatgespräche ein. Nur Lydia Kokelin, Professorin für Grundschulpädagogik, redete unbeirrt weiter mit ihrem Tischnachbarn, dem Geschäftsführer